Wir wollen uns heute mit Religion auseinanderzusetzen. Und Religion ist ja ein ganz grundsätzlicher Bestandteil des täglichen Lebens der Menschen. Martin Luther hatte in seiner Auslegung zum 10 Geboten definiert, dass Gott, ein Gott ist das, worauf der Mensch vollkommen sein Vertrauen setzt. Also das, woran er sich wendet, wenn er Schwierigkeiten hat. Und insofern ist eigentlich jeder Mensch in irgendeiner Art und Weise religiös. Friedrich Schleiermacher hatte im 19. Jahrhundert definiert, Religion ist das Gefühl der schlechthinigen Abhängigkeit. Also ich fühle, dass ich irgendwo von abhängig bin, dass ich nicht ganz selbstständig bin. Und das ist ja, glaube ich, das, was tatsächlich auch jeder Mensch in irgendeiner Hinsicht erfahren wird. Allein schon nur die Abhängigkeit von anderen Menschen, die Abhängigkeit von Umweltbedingungen, solche Dinge wie die Sprache, die ich ja nicht selbst erfunden habe, sondern die ich übernommen habe von meinen Eltern und die wieder von ihren Eltern, wieder von den Vorfahren, wo ich merke, ich bin eingebunden in einen größeren Zusammenhang. Und da sagt er, das sei eine Grundstimmung von dem, was Religion ausmacht. Also Religion fragt über den rein materiellen Zusammenhang hinaus und stützt sich darauf, auf den Grundgedanken, dass das Leben nicht nur rein an die Materie gebunden ist. Und selbst viele der sich so gebenden Materialisten sind eigentlich religiös. Also wenn wir den Kommunismus anschauen, der ja im Augenblick nicht mehr so groß in der Diskussion ist, da sehen wir, der hat auch religiöse Grundideen. Da ist es zwar nicht so, dass man sagt, nach dem Tod wartet ein Gott auf einen Menschen, aber dass man sagt, es gibt diesen größeren Zusammenhang, die glückliche kommunistische Gesellschaft. Also das ist ja so eine Art Utopie gewesen, die man anstreben wollte und von der man meinte, dass da die Geschichte begonnen hätte. Und das ist eine Art religiöse Idee, das Reich Gottes mit eigenen menschlichen Mitteln auf der Erde zu schaffen, obwohl alles Äußerliche total dagegen zu sprechen scheint. Also auch hier grundsätzlich religiöses Bedürfnis des Menschen. Religionen sind weltweit verbreitet, auch das sollten wir uns zum Bewusstsein kommen lassen, wenn wir manche unserer säkularen Zeitgenossen anschauen, die dann sagen, ich glaube an gar nichts, die sind in der großen Minderheit. Die meisten Menschen auf der Welt glauben daran, dass es einen Gott gibt, und zwar die allermeisten. Wenn wir Statistiken anschauen, dann ist Europa eben die einzige Gegend weltweit, wo die Menschen in großem Maße sich als religionslos charakterisieren. Und weltweit, abgesehen vom Christentum, gibt es da natürlich die großen anderen Weltreligionen, mit denen wir uns ja hier auch in dem Zusammenhang beschäftigen wollen. Das sind beispielsweise welche? Welche großen Weltreligionen kennt ihr? Das ist relativ offensichtlich. Den Islam, das wäre die zweitgrößte zahlenmäßig gesehen Religion. Ja, Buddhismus, Hinduismus, da haben wir jetzt schon die großen Religionen der Welt. Dann gibt es natürlich noch eine ganze Menge kleine Religionen, von denen wir hier an diesen beiden Tagen gar nicht alle besprechen werden, auch nicht besprechen können. Dazu gehören unzählige Stammesreligionen, die man manchmal zusammenfasst unter dem Titel Animismus, von Anima, von eben das meinte die Seele, also das Fortleben der Seele nach dem Tod. Oder man spricht auch von vielen Religionen als von Schamanismus, also schamanistische Religion. Da ist einfach die Figur des Schamanen, also des Hauptverantwortlichen für die Dinge des Jenseits, des Medizinmanns, wie man sie im indianischen Raum dann genannt hat, die ist dann Grundlage geworden für die Benennung dieser Form der Religiosität. Und dann gibt es auch durchaus noch alte Religionen wie die der Jainas zum Beispiel oder des Shintoismus oder des Taoismus oder des Konfuzianismus, die auch alte Religionen sind, die bis heute praktiziert werden, aber halt nicht von so vielen Menschen wie die anderen von uns genannten Religionen. Manche dieser Religionen haben auch eine Auswirkung auf uns heute noch, obwohl wir den Zusammenhang dieser Religion kaum kennen. Darauf werde ich gleich in einer weiteren Einführung, also in einer ausführlicheren Einführung noch eingehen. Erst einmal will ich uns ja bloß ein bisschen sensibilisieren dafür, dass das Thema Religion etwas ist, was für den Menschen an sich wichtig ist. Der Anthropologe Adolf Portmann hat einmal dazu gesagt, der Mensch ist unheilbar religiös. Und auch wenn dieses unheilbar vielleicht ein bisschen seltsam klingt, stimme ich ihm dabei zu. Tatsächlich, wir lesen ja auch im Römerbrief, dass der Mensch eine Ahnung, ein Wissen von Gott hat. Also er weiß, dass da ein Gott ist, lesen wir in Römer 1, aber er war nicht bereit, ihm die Ehre zu geben, die ihm gehört und gebührt. Und da merken wir, das, was die Bibel uns vorhersagt, das ist tatsächlich auch Realität. Und da, wo die Menschen versuchen, das ganz beiseite zu drängen, da erleben wir gerade heute in Deutschland, dass dann andere Stellen, andere Dinge dieses ausfüllen. Also andere Aspekte des täglichen Lebens füllen dieses religiöse Vakuum aus. Was für Dinge sind das beispielsweise in unserer Gesellschaft? Und wir merken, bitte? Geld, ganz genau. Also ich glaube, dass das eigentlich die einflussreichste Religion Deutschlands zumindest ist. Der Mammonismus, könnten wir sagen, in Anlehnung an das Wort Jesu, ihr könnt nicht gleichzeitig Gott und dem Mammon dienen. Ich denke tatsächlich. Denn alles lässt sich am Geld messen. Nicht? Also wie viel du wert bist, lässt sich am Geld messen. Wenn du Probleme hast, Hauptsache du hast Geld, dann löst sich das Problem schon irgendwie. Das ist das Vertrauen der meisten Deutschen. Und wenn Luther sagt, darauf, worauf ich vertraue, das ist mein Gott. Da muss man sagen, das ist bei vielen Deutschen das Geld. Darauf vertrauen sie. Und tatsächlich, der Gottesdienst des Geldes ist dann der des Kaufens oder der Börsenkurse und Managermagazine. Nicht? Da sieht man, da wird dem nachgegangen und eifrig auch darauf achtet man, dass man da eben noch mehr von bekommt. Oder schauen wir uns an, wie unsere Gesellschaft, eben ich habe es genannt, den Wert eines Menschen bemisst. Ich erinnere mich, also ich sehe es immer wieder, dann schlage ich auf irgendwie eine ganz normale Zeitung oder insbesondere natürlich eine Wirtschaftszeitung und der Wert eines Menschen da wird bemessen nicht auf dem, wie ehrlich er ist in seinem Betrieb, sondern wie viel Geld er gemacht hat. Also erinnere ich mich an den Hochzeiten der Börsenkurse des neuen Marktes, dann waren da solche Leute wie die Gebrüder Haffer oder wie da der von EMTV, der Leiter da, der Chef, also weiß nicht mehr genau, die waren also auf fast allen Titelseiten, denn die haben innerhalb weniger Monate Hunderte von Millionen von Mark, zumindest auf dem Papier, gewonnen und die waren inwieweit sie in ihrem persönlichen Menschenleben vollkommen unmoralisch gewesen sind, spielt gar keine Rolle. Inwieweit sie andere Leute übers Ohr getraut haben, spielt gar keine Rolle. Inwieweit das ja alles nur Schein war, spielt auch gar keine Rolle. Soweit ich jetzt gelesen habe, diese Brüder Haffer sind zwischenzeitlich sogar vor Gericht angeklagt, wegen dunkler Machenschaften bezüglich ihrer Firmen. Also da merkt man, im Nachhinein kann es manchmal Schwierigkeiten geben, das spielt keine Rolle. Das Geld ist eine der wesentlichen Größen im Leben der Menschen in Deutschland. Wir sehen es auch daran, wo besonders viel Wert darauf gelegt wird in der Öffentlichkeit, das Geld zu ehren. Sehen wir, die imposantesten Gebäude des Mittelalters waren die Kirche. Das ist bis heute noch so. Wenn man in eine Stadt kommt, das Stadtbild wird, zumindest in Altstädten bestimmt, von den großen Kirchen, die da gebaut sind. Aber heutzutage ist das anders. Wenn ihr heutzutage mal in einer Stadt spazieren geht, die großen, imposanten Gebäude mit Marmor und Chrom und was weiß ich dabei, sind meistens was? Ja, Banken und Versicherungen. Ne? Die haben ordentlich Geld, meistens. Und die können sich auch große repräsentative Gebäude leisten. Und wenn man dann in die meisten Bankfilialen reinkommt, also nicht irgendwo auf dem Dorf, nicht, sondern natürlich eine Hauptfiliale oder so, dann merkt man das auch. Also da wird geprunkt, nicht, da wird also Einfluss signalisiert. Nicht, dass es auch Banken wirtschaftlich mal schlecht gehen kann, aber Geld ist der Maßstab, auch in der Einigung der EU. Das Wesentliche sind wirtschaftliche Vereinigungen. Ja, was sind die Leute noch in Deutschland? Wo hängen die dem noch nach? Was suchen die denn noch so? Ja, Fußball ist auch eine Art Gott für viele Menschen. Also nicht nur in der persönlichen Betätigung, sondern auch in dem, wie wichtig mir das erscheint. Erst einmal werden da die Priester des Fußballs besonders gut bezahlt auch. Ne? Wo man sagen muss, ja, an dem, was sie wirklich leisten, objektiv gesehen, ist das ja nicht so viel. Ne? Also meine, wenn ich mir mal überlege, ein Arzt im Praktikum, der da für 2.500 Mark, die verdienen ja noch nicht so viel, ne? Dann da 60 Stunden in der Woche arbeitet, Menschenleben rettet und so, ja, was macht ein Fußballer im Vergleich dazu? Ja, der kann besonders schnell übers Feld laufen. Ab und zu trifft er den Ball auch mal, dass er ins Tor fällt. Aber was verändert das Leben wirklich, real? Wem hilft das tatsächlich? Müssen wir sagen, relativ wenig. Aber Sport ist eine Art Religion für viele Leute geworden. Da ist Fußball nicht das Einzige, sondern generell der Körper wird vergöttlicht. Da sehen wir eine Tendenz, die schon in der Antike gegeben hat. Auch die Römer und Griechen hatten das. Da, wo nämlich das Jenseits in den Hintergrund tritt, tritt plötzlich das Diesseits in den Vordergrund. Und da ist natürlich der Körper besonders wichtig, denn wenn ich den nicht erhalte und fit halte, das ist natürlich besonders der Sport, ist da ein Vorbild für den, der ideal seinen Körper in Schwung hält, dann kann ich das andere alles nicht genießen. Das merkt man, bitte? Genau, das gehört auch dazu. Ja. Ja, genau, Krankheit ist ein Betriebsunfall und da müssen wir halt sehen, so das entweder ignorieren so weit als möglich oder alles unternehmen, damit wir nicht mit Krankheit zu tun haben. Ja. Und das ist wiederum ein Resultat von der vollkommenen Ausblendung übernatürlicher Welten. Das reine Diesseits, das wird dann vergöttlicht. Ja, also ich las da vor einiger Zeit eben vom Gott Schumi. Nicht? Also das hat dann irgendwie so eine Überschrift in einer Zeitung über eine Sportmeldung, weil er halt jetzt das so und so viele Rennen da gewonnen hätte, dann sei ich schon fast ein Gott. Nicht? Und da merkt man, der Journalist hat das sicherlich nicht ganz ernst gemeint, aber so drückt sich schon ein bisschen aus, welchen Stellenwert diese Person im Leben vieler Menschen haben. Oder wenn man einmal in einem Stadion gewesen ist, wobei ich sagen muss, ich kann das jetzt nur aus sekundärer Erfahrung sagen, den Berichten, die ich mir habe sagen lassen, weil ich das bisher noch nicht getan habe, aber zumindest klingt das für mich richtig so nach religiöser Ekstase, die da manche Menschen erleben. Ne? Also aus sich herauskommen, herumschreien, wie sie es im normalen Leben nie tun würden, wo man sagen würde, das ist ja solch eine Begeisterung, die übersteigt jedes realistische Maß von dem, was tatsächlich da passiert. Also es ist eine Art religiöse Stimmung, die da schon auftritt, wie sie früher eher bei religiösen Veranstaltungen gewesen war, wo die Leute wirklich begeistert waren von übernatürlichen Ideen. Gibt es noch etwas, wo ihr sagen könnt, da werden unsere Zeitgenossen religiös von bestimmt? Ja, inwiefern? Ja. Also von diesem Aspekt, dass das so lebenswichtig wird, können Medien da eine Rolle spielen. Und da gibt es ja auch die Helden. Nicht? Also die Helden, die dann verehrt werden, mich wundert immer wieder, da werden dann irgendwelche Schauspieler zu jeder Lebensfrage oder zu jeder gesellschaftlichen Problem befragt, obwohl die eigentlich gar keine Ahnung davon haben. Nicht? Da wird dann meinetwegen gefragt, welche Meinung ist Jodie Foster über den Krieg in Afghanistan? Dabei ist das im Grunde genommen vollkommen egal. Wahrscheinlich war die nie in Afghanistan gewesen, hat weder vom Krieg noch vom Islam irgendeine Ahnung, aber sie ist halt bekannt und prominent und deshalb fragt man diese Leute. Und das ist häufig der Fall. Müsst ihr nur mal darauf achten, deshalb werden diese Leute auch gern gewählt in irgendwelche Repräsentationsfunktionen von Vereinen, die sich für Menschenrechte oder sowas einsetzen, obwohl diese Leute häufig gar keine Ahnung davon haben. Aber einfach, weil sie einen besonderen Stellenwert genießen. Und viele Menschen setzen ihr Leben dafür ein, um einmal ihre 5 Minuten einmal im Leben zu haben, wenn sie irgendwo in den Medien im Fernsehen präsent sind. Es gibt auch Leute, nicht, die lassen ihre Fingernägel 10 Jahre lang wachsen, bis die irgendwo sie nichts mehr anfassen können, nur um dann einmal in irgendeiner Show, in irgendeiner Talkshow auftreten zu können. Ich bin der Mensch mit den längsten Fingernägeln. Oder einer, ich esse regelmäßig Telefonbücher. Nicht, üben sie so lange, bis sie die Telefonbücher aufessen können, damit sie einmal irgendwo im Mittelpunkt stehen und alle sie beklatschen. Und da merkt man so, das ist so ähnlich, wie die Leute das im Mittelalter gemacht haben mit ihrer Askese. Nicht? Also die haben dann für Gott, was weiß ich, 3 Wochen gefastet oder sich selbst geschlagen. Und das war dann so, sagen, jetzt ist ihre Aufmerksamkeit auf sie gelenkt. Heute macht man das eben mit irgendwelchen anderen Leistungen. Darüber hinaus gibt es natürlich durchaus Religiosität, die sich äußert darin, dass die Menschen der Esoterik, dem New Age Zulauf finden. Oder, das was wir auch sagen müssen, dass auch klassische Religion, wie zum Beispiel der Buddhismus, im Dalai Lama Zulauf finden. Viele junge Leute sind begeistert vom Dalai Lama. Die würden jetzt vielleicht nicht gerade ins buddhistische Kloster gehen, aber wenn dann in irgendeiner Sporthalle mal eine Meditation mit dem Dalai Lama oder sonst irgendjemand ist, dann ist man dabei. Gerade gestern habe ich im Autoradio so einen Bericht gehört, also vorgestern, dass da in der Kölner Sinfonie werden heilige buddhistische Gesänge aufgeführt. Haben sie aus Japan Mönche eingeladen, die das dann vortragen. Das ist durchaus auch in. Also klassische Religiosität ist in, sofern sie nicht christlich ist. Und das ist ein bisschen tabu, damit will man nicht viel zu tun haben. Auch das. Und natürlich dieser ganze Bereich des New Age, das sehen wir, viele der alternativen Heilmethoden, viele der selbsternannten Gurus und Geister bekommen zahlreichen Zulauf. Ja, also Religion ist ein Thema unserer Zeit, wenn auch nicht mehr des klassischen Christentums in Deutschland. Das ist hier sehr stark im Abnehmen. Selbst die meisten der Kirchenmitglieder sind stärker von den von uns genannten Religionen geprägt als vom Christentum. Das ist immer wieder erschreckend deutlich. Ich glaube, auch der Fokus hatte jetzt mal wieder so eine Umfrage aus Ostern gehabt, wie viele Deutsche glauben noch, dass Jesus auferstanden ist und so. Und meistens sind es immer etwas mehr Katholiken als Evangelische. Die sind dann noch etwas treuer, aber selbst die Katholiken waren, ich meine, wenn ich mich recht entsinne, sogar 60%, was ja immerhin heißt, dass 40% davon ausgehen als Mitglieder der Kirche, das sei nicht so. Bei den Evangelischen ist das immer noch etwas drastischer. Aber da merkt man, das ist nicht mehr das, was die Leute in ihrem Denken bestimmt. Ja, nach diesen einleitenden Worten nun an uns die Frage, wenn die sich nicht schon geklärt haben sollte, warum beschäftigen wir uns überhaupt mit den anderen Religionen? Wir könnten doch jetzt sagen, wir haben den richtigen Glauben gefunden, die Bibel ist wahr, wir nehmen die raus, lasst uns gar nicht uns mit den Irrlehren und Heresien der fremden Religion auseinandersetzen, das brauchen wir doch gar nicht. Oder? Bitte? Ja. Und dann können wir sagen, nutzen wir diese zwei Tage dazu, lesen wir in der Bibel, machen wir ein paar Auslegungen und lassen das andere vorübergehen. Wäre noch eine Variante. Eure Bibel habt ihr ja alle mit. Tja, was spricht denn dafür, das trotzdem zu tun, wenn wir das tun wollen? Gute Idee. Mhm. Okay. Das sind jetzt schon zwei Gründe. Wenn ich mal bei dem ersten Grund, also das erste war ja, die Menschen zu verstehen, das zweite, um erklären zu können, woher bestimmte Gewohnheiten, Sitten und so weiter kommen, wenn ich den ersten Grund mal etwas provokativ nachfrage, warum müssen wir denn verstehen, was die Leute glauben? Sollen sie auch glauben, was sie wollen? Wenn sie verloren gehen, gehen sie verloren, oder sie müssen sich retten lassen, dann müssen sie das alles lassen. Okay, also ich denke, das ist ein ganz wesentlicher Grund, nicht, dass der Eindruck erweckt wird, jetzt das sei vollkommen abwegig, denn wir haben ja sogar den Auftrag Jesu, den Auftrag Gottes, den Menschen etwas vom Glauben weiterzugeben. Und ich möchte einmal behaupten, wir können das erst richtig tun, wenn wir deren religiöse Überzeugungen kennen. Sonst ist das gar nicht möglich. Ganz einfaches Beispiel, wir werden das nachher noch einmal aufnehmen, wenn wir uns über den Hinduismus unterhalten. Wenn ich jetzt zu einem Hinduisten komme und sage, ihm bist du von neuem geboren, bist du wiedergeboren? Dann sagt er, ja. Und dann sagen wir, okay, alles in Ordnung, der ist gerettet, also der wird auch in den Himmel kommen. Ja, das liegt dann vielleicht daran, dass ich mich gar nicht damit auseinandergesetzt habe, dass für ihn Wiedergeburt was ganz anderes bedeutet als für mich. Oder heutzutage wird ja so leicht gesagt, glaubst du an Gott? Und dann sagen zahlreiche Leute, ja, ich glaube an Gott. Aber die glauben an einen ganz anderen Gott als den Gott der Bibel. Und auch da sind wir herausgefordert, wenn wir Menschen sachgerecht den christlichen Glauben nahebringen wollen, dann müssen wir erst einmal wissen, was glauben diese Leute, wie füllen sie die Begriffe, die ich auch gebrauche, damit es nicht ein Missverständnis nach dem anderen gibt. Also das heißt, wenn ich dem Missionsauftrag nachkommen will, muss ich wissen, was die Leute glauben. Und das ist ja schon seit Jahrhunderten gang und gäbe in der Mission. Wenn jemand in die Mission nach Indien gegangen ist, dann war ganz klar, dass der sich erstmal mit dem Hinduismus auseinandersetzen musste, denn alle Menschen in Indien, die glaubten ja, also die überwiegende Zahl, glaubten dem Hinduismus. Und wenn ich diese Menschen erreichen will, muss ich erstmal wissen, wo ist denn der Unterschied zwischen der Bibel und zwischen dem, was der Hinduismus lehrt, um sie verstehen zu können, um ihnen dann sachgerechten Glauben vermitteln zu können. Dafür ist das nötig. Und heutzutage ist das auch in Deutschland immer nötiger, weil eben jetzt lange nicht mehr die Menschen das christliche Grundwissen haben, wie das vielleicht noch vor 50 Jahren der Fall war, und wo immer mehr fremde Religionen auch in Deutschland an Anhängern gewinnen. Und wir auch nicht erreichen wollen mit Glauben. Also, erster Punkt, wir wollen die Menschen erreichen und dafür müssen wir wissen, was sie glauben, um ihnen unseren Glauben erklären zu können. Zweiter Punkt, den du genannt hast, ich könnte den einfach mal überschreiben mit Neugierde. Wir wollen jetzt wissen, woher bestimmte Gebräuche in unserem Alltag kommen. Und manchmal verstehen wir sie dann viel besser. Das kann daher kommen, bestimmte Worte zu erklären. Das kann auch damit zusammenhängen, bestimmte Bräuche in Deutschland oder in den Ländern, die wir besuchen, besser zu verstehen. Beispielsweise halte ich Weihnachten für ein schönes Fest. Also ich feiere gerne Weihnachten, ich weiß nicht, wie es euch dabei geht. Es gibt auch einige Christen, die das gar nicht tun. Da kann ich euch nebenbei auf ein Buch hinweisen, was ich gerade schreibe, wird rechtzeitig in diesem Herbst fertig werden, über Weihnachten, wo ich mich auch mit Weihnachtsgebräuchen auseinandersetze. Und ich denke, vielfach ist uns einfach die Kenntnis über die Weihnachtsbräuche verloren gegangen. Wir sehen da irgendeinen Weihnachtsbaum und denken so, ja, was hat man da schon zu sagen, bedeutet ja alles nichts. Wir sehen Weihnachtskerzen, Weihnachtskranz und so weiter und meinen, das sei nun alles überflüssig oder möglicherweise sogar heidnisch. Das heißt noch lange nicht, dass das wirklich der Fall ist, sondern das heißt nur, dass wir praktisch gar keine Kenntnis über diese Bräuche haben. Aber diese Bräuche bieten uns vielfach eher die Möglichkeit, noch bewusster Weihnachten zu feiern. Denn wir leben ja nicht nur mit dem Intellekt. Das hat manchmal so den Eindruck, aber wir leben ja auch sehr stark mit den Sinnen, mit denen wir das wahrnehmen. Mit den Dingen, die uns unterstützen. Wir sehen etwas und das erinnert uns an einen Gegenstand. Manchmal habt ihr zu Hause irgendwelche Erinnerungsgegenstände von irgendeinem Urlaub oder da habt ihr eure Frau kennengelernt. Nicht? Da erinnert euch meinetwegen diese Postkarte daran oder dieser Brief oder dieser Gegenstand. Also ich habe, als ich meine Frau kennengelernt habe, Erinnerung daran, ich hatte einige Jahre vorher so eine kleine Porzellanpuppe gekauft und dann hatte meine Frau, also meine spätere Frau und ich, wir saßen dann so, haben zusammen Griechisch gelernt, hat sie die Porzellanpuppe gesehen und dann habe ich ihr gesagt, dass ich die gekauft habe, um sie einmal meiner zukünftigen Frau zu schenken. Ja, und diese Porzellanpuppe habe ich jetzt immer noch. Und jedes Mal, wenn ich sie sehe, erinnert sie mich daran, oh, da haben wir uns kennengelernt, dass wir dieser Diener zusammen haben. Das ist doch was ganz anderes, durch einen Gegenstand erinnert zu werden, als einfach nur durch irgendwie einen rein logischen Gedanken. Deshalb hat Gott im Alten Testament ja auch schon aufgefordert, bestimmte Gedenksteine aufzurichten. Zum Beispiel, als die Juden durch den Jordan gezogen sind. Deshalb Feste. Jetzt lebt in Laubhütten, damit ihr euch erinnert, damals war das so. Oder das ungesäuerte Brot. Jetzt wieder. Ihr esst das und da erinnert euch daran, so war das damals in Ägypten. Und solche Gedenksteine können uns auch bestimmte Bräuche zu bestimmten Feiertagen sein. Und die können, so ist meine These einmal, können uns eher noch dazu helfen, Menschen in unserer säkularen Umgebung wieder mit dem christlichen Glauben vertraut zu machen. Denn die tun das sowieso, aber sie wissen gar nicht, warum sie es tun und was es bedeutet. Und da können wir sie viel mehr darauf hinweisen, was eigentlich diese Bräuche wirklich bedeuten. Und ich kann euch sagen, die meisten davon haben einen total logischen, sinnvollen christlichen Zusammenhang, nur wir kennen ihn häufig nicht mehr. Ja.
Oder es sei jetzt vor ein paar Tagen ein Kind, das in der Schule den Traumklänger gebastelt hat. Das sind ja alles religiöse Niederlande.
Ja.
Und das einfach mal einwandeln.
Vollkommen richtig. Das eine, was ich jetzt mehr gesagt habe, waren das die positive Neugierde über religiöse Inhalte. Das andere wäre jetzt mehr die Neugierde und das nötige Wissen der Auseinandersetzung. Weil ja nicht nur da, wo ich Menschen erreiche, bin ich konfrontiert damit, sondern zu Recht, wie du sagst, auch kommen ja diese religiösen Überzeugungen mir entgegen und wollen mich in Anspruch nehmen. Oder da kommt jemand, der im Kindergarten arbeitet, wie das nennt sich, genau, Erzieherin, eine Erzieherin oder hinterher ein Lehrer und der versucht meine Kinder oder mich selbst davon zu beeinflussen. Und das sind ja religiöse Beeinflussungen. Ne? Und da muss ich auch wissen, was steckt dahinter? Kann ich mich, will ich mich dem aussetzen oder nicht? Ja. Darüber hinaus, was können wir noch nennen? Jetzt haben wir zwei oder drei Gründe schon genannt, die uns knackt das hier die ganze Zeit so, das ist blöd. So, also ich hoffe, so geht es besser. Was gibt es sonst noch für Gründe? Fallen uns noch ein paar gute Gründe ein. Also ich glaube, diese beiden oder die drei waren auch schon sehr gut. Wir könnten noch etwas differenzieren. Wir könnten auch sagen, die Liebe zu den Menschen, nicht nur der Auftrag Jesu, sondern auch die Liebe zu den Menschen treibt uns dazu, sie besser verstehen zu wollen. Ist sehr klar. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, wo ihr verliebt gewesen wart oder noch seid oder geheiratet habt. Da wart ihr doch sicherlich daran interessiert, möglichst alles von eurem Geliebten, eurer Geliebten zu erfahren. Alles Mögliche zu fragen. Wie war das in deiner Kindheit? Wie war das mit den Eltern? Wie war das in der Schule? Welche Hobbys hast du oder was weiß ich? Und das ist ein Ausdruck von Liebe. Ich möchte den anderen möglichst gut kennenlernen. Und so sollte es uns auch nicht nur ein Anliegen sein, instrumental den anderen zu erreichen und deshalb Kenntnisse über seine Religion zu haben, sondern auch, weil der andere mir wichtig ist. Deshalb möchte ich darüber wissen, was denkt er eigentlich? Wovon ist er geprägt? Also aus dieser Liebe, den anderen kennenzulernen. Und diese Liebe ist ja ein Auftrag Jesu ebenfalls. Neben dem, den anderen zum Glauben zu führen, den anderen zu lieben und ihn da auch natürlich kennenlernen zu wollen. Ja, darüber hinaus könnte ich auch sagen, in der politischen, gesellschaftlichen Auseinandersetzung heute, nicht nur, wenn wir jemanden evangelisieren wollen, nicht nur, wenn wir jemanden persönlich kennenlernen, auch in der gesellschaftlichen Auseinandersetzung, da wo wir Verantwortung tragen, müssen wir grundsätzliche Kenntnisse haben. Beispielsweise sprechen wir mit irgendjemandem über die Anschläge auf das World Trade Center, wie das ja sicherlich in den letzten Monaten mal der Fall gewesen war. Und dann ist jetzt die Frage, wie begründe ich denn da meine Einschätzung? Ich denke, dass ich die Geschehnisse, die da sich abgespielt haben, eigentlich nur richtig verstehen kann, wenn ich auch deren religiösen Hintergründe kenne, die aber in der Presse kaum bis gar nicht genannt wird. Also fordert es mich selbst auf, wenn ich gesellschaftlich und politisch Stellung beziehen will und überhaupt darüber rede, dass ich mich auch grundsätzlich mit diesen religiösen Hintergründen auseinandersetze. Und die spielen ja offensichtlich eine große Rolle. Wir werden noch darauf zu sprechen kommen. Ja, das wäre noch ein weiterer Grund. Nun, lassen wir das einfach einmal darauf beruhen. Jetzt einige ergänzende zusätzliche Angaben über die Frage von Religion. Also, das Wort Religion selbst kann man nicht ganz eindeutig sprachlich herleiten. So sagen das auch die meisten Lexika, die darüber Auskunft geben. So wird es beispielsweise von Religio abgeleitet. Einer der frühesten Denker, die das getan haben, war Lactanz. Religio leitet er ab von religare, das so viel bedeutet wie Wiederbringung oder Wiederverbindung mit Gott. Das betont besonders den Aspekt der Religion als ein Gebundensein, das sich gebunden Wissen an eine höhere Macht. Also ich bin irgendwie von einer höheren Macht abhängig. Das ist ja ähnlich, wird das aufgenommen dann in der Definition, die ich vorhin genannt habe, von Schleiermacher im 19. Jahrhundert, dieses schlichtfertige Abhängigkeitsgefühl. Also ich bin verbunden mit einer höheren Macht, also dieses Religare. Aber das ist nicht ganz eindeutig. Es handelt sich hier um ein altes Wort. Es könnte auch, und darauf weist Cicero hin, von Religere, also nicht Religare, sondern Religere kommen. Religiere meint so viel wie berücksichtigen. Und darunter versteht Cicero die sorgfältige Verehrung der Götter. Also nicht, dass ich an einen Gott gebunden bin, sondern ich muss für meine Alltagsplanung die Belange der Götter berücksichtigen. Das war mehr so ein bisschen pragmatisch überlegt. Also wenn ich jetzt irgendwie mich auf eine Reise begebe, wenn ich irgendeinen Geschäftsabschluss beabsichtige, dann muss ich auch daran denken, die Götter zu berücksichtigen, denn sonst machen die mir einen Strich durch die Rechnung. Das ist eine Auffassung, die es heute auch wieder gibt. Ich habe da neulich in einem Buch gelesen über Feng Shui. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, auch modern, gerade in den letzten Jahren, eine chinesische, aus dem Taoismus geprägte Überzeugung, die sowohl die Kleidung, die Inneneinrichtung, die Architektur und alles Mögliche mitbestimmen will. Und da wurde dann genau angegeben, wenn du ein erfolgreiches Geschäft haben willst, dann musst du eben dein Büro so einrichten, wie es nach den Regeln von Feng Shui geordnet ist. Feng Shui geht davon aus, dass es große Energieströme gibt, Yin und Yang, die über die Erde hinüber sich verbreiten, wie ein Geflecht von Adern. Und je nachdem, ob jetzt die richtigen Energien in deine Wohnung hineinstrahlen oder dann der Spiegel an der richtigen Ecke ist, um dir zu reflektieren, ist dein Geschäft erfolgreich oder nicht. Da wurden dann Bücher aufgeführt, also Beispiele aufgeführt, wie nun irgendwelche Bankgebäude in Singapur, wo die Banken pleite gemacht haben, eben nicht nach Feng Shui eingerichtet waren. Und das war natürlich der Grund. Also könnte man natürlich sagen, vielleicht spielen auch noch andere Gründe eine Rolle, aber nach der Überzeugung dieses Autors waren das die Gründe für Erfolg oder Nicht-Erfolg. Das ist genau diese Überzeugung, die sich auch bei Cicero zeigt. Also ich muss die Belange der Götter berücksichtigen in meinem Leben. Dafür ist Religion wichtig. Also Religion als Dienstleistung für meinen persönlichen Erfolg, könnten wir auch sagen. Das andere, diese Wiederverbindung mit Gott, zeigt ja vielmehr den Aspekt, also den Laktanz gehabt hat. Ich brauche Gott, um Mensch sein zu können. Der Kirchenvater Augustinus hat es noch etwas anders definiert. Er hatte nämlich Religio abgeleitet von dem lateinischen Wort für Wiederfinden, von etwas Verlorenem. Er hat das ja auch einmal so definiert, mein Herz ist unruhig, bis es Ruhe findet, Herr, in dir. Das war so eine Formulierung aus den Bekenntnissen, den Confessiones. Und damit wollte er sagen, seine eigene Situation auch beschreiben, denn er war ein typischer, moderner Mensch, der auf der Suche nach Erfüllung gewesen war. Also er war erfolgreich, er war angesehen bei den Frauen, hatte Freundinnen gehabt, er hatte das Leben genossen. Heute wäre er wahrscheinlich von einer Diskothek zur anderen gezogen, von einem Event zum anderen. Das hat er damals auch getan, es nannte sich nur anders. Er hatte also gefeiert, war auch im Beruf erfolgreich, war einer der bekanntesten Anwälte der damaligen Zeit, kam schließlich von Nordafrika, sogar in die Hauptstadt des damaligen Römischen Reiches, nach Rom, hatte da auch Karriere gemacht, aber er fühlte sich innerlich irgendwie leer, bis er schließlich die Predigten von Ambrosius von Mailand gehört hatte, Mailand auch Italien, und das hatte ihn so interessiert, dass er mit dem Mann angefangen hat zu diskutieren, zu sprechen, schließlich zum Glauben gekommen ist und dann nachher diese Aussage gemacht hat, meine Seele findet Ruhe in dir, meine Seele ist unruhig in mir, bis sie Ruhe findet, Herr, in dir. Und danach hört er mit seiner Karriere auch auf, weil er plötzlich wird er dann ein Kirchenmann, engagiert sich für die Kirche, missioniert, geht zurück nach Nordafrika und alles andere spielt für ihn keine Rolle mehr. Also dieses hier, das Wiedergefunden von etwas Verlorenem. Wir haben die Verbindung zu Gott verloren, Sündenfall, und finden sie in Religion, jemand natürlich christlicher Religion, wieder. Ein anderes von Jakob Burckhardt aus dem 19. Jahrhundert, bekannter Althistoriker. Er sagt dazu, Religion ist der Ausdruck des ewigen und unzerstörbaren Metaphysischen. Metaphysisch heißt über alle Erfahrung hinausgehenden Bedürfnisses der Menschennatur. Ihre Größe ist, dass sie die ganze übersinnliche Ergänzung des Menschen, alles, was er sich nicht selbst geben kann, repräsentiert. Zugleich ist sie der Reflex ganzer Völker und Kulturepochen in ein großes anderes hinein. Das klingt jetzt gleich ein bisschen kompliziert. Wer könnte das mal versuchen, mit eigenen Worten zusammenzufassen? Oder soll ich das nochmal lesen? Also, Jakob Burckhardt nochmal, was Religion ist. Religion ist der Ausdruck des ewigen und unzerstörbaren metaphysischen Bedürfnis der Menschennatur. Ihre Größe ist, dass sie die ganze übersinnliche Ergänzung des Menschen, alles, was er sich nicht selbst geben kann, repräsentiert. Zugleich ist sie der Reflex ganzer Völker und Kulturepochen in ein großes anderes hinein. Auch wenn er hier viele Worte darum macht, im Grunde genommen ist seine Definition nicht so kompliziert. Wie könnte man das zusammenfassen? Sonst probiere ich es einmal. Also das, was er sagen will, alles, was über das Irdische hinausgeht, die ideellen Werte eines Volkes, einer Kultur, das ist das, was er mit Religion bezeichnet. Er sagt das dann ja, also die übersinnliche Ergänzung des Menschen, die Kultur eben der Völker oder eben auch das ewige, unzerstörbare, also dass der Mensch nach Ewigkeit dürstet. Das sehen wir ja auch, die alle Könige der Vergangenheit bis in die Gegenwart hinein versuchen irgendwie ein Zeichen zurückzulassen, dass man sich später an sie erinnert. Die Angst vor der Vergänglichkeit. Das waren die Pyramiden zum Beispiel. Und die hatten ja sehr viel Erfolg. Also diese Pharaonen haben es ja tatsächlich geschafft, über mehrere tausend Jahre in Erinnerung der Menschheit zu bleiben. Auch gegenwärtige Politiker versuchen das immer wieder. Ne? Also ich erinnere mich noch so bei, kurz vor dem Tod von François Mitterrand, wo sie darauf hingewiesen, dass er eben so einige Monumente in Paris hat bauen lassen, damit man sich später noch an ihn erinnert, wenn er tot ist. Und viele Franzosen tun das. Ich habe mir sagen lassen, die Stadtverwaltung von Paris tut das allerdings unwohl, weil eben manche dieser Gebäude riesige Kosten nach sich ziehen, die sie nun tragen müssen. Also er hat beispielsweise ja die neue Oper von Paris gebaut. Ich denke, er war auch bei der Grand Arche, also diesem L'Enfance dort, mittlerweile und noch einige andere Gebäude. Und zahlreiche Politiker versuchen das immer wieder. Nicht? Irgendwas Besonderes, das haben wir gemacht, da soll man sich dran erinnern. Das ist das, was er hier meint. Noch eine andere von Wilhelm Dilthey, wichtiger Philosoph am Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts. Er sagt dazu, unter allen Erlebnissen, auf denen die Objektivierung und Organisation des Geistes begründet ist, nimmt die Religion eine besonders zentrale Stelle ein. Im Leben selbst ist das Moment angelegt, das über es hinausführt. Ja, auch hier selber Grundgedanke. Er sagt, irgendwie hat der Mensch in sich ein Wissen, dass es mehr gibt als das, was er im Leben erfährt. Und das ist Religion. Etwas anders drückt das Hans-Joachim Schütz aus, jüdischer Religionswissenschaftler. Er sagt, Religion nennt man im allgemeinen Sinne die erlebten Beziehungen zwischen dem Menschen und der übernatürlichen Macht, an die er glaubt und von der er sich abhängig fühlt. Diese Beziehungen kommen zum Ausdruck in besonderen Gefühlen, Vertrauen und Furcht, Vorstellungen, Sagen, Mythen, Dogmen und Handlungen, Ritus, Kultus, Erfüllung religiöser Vorschriften. Also bei ihnen steht mehr im Mittelpunkt, dass man auch etwas tun muss. Also bisher ist das ja alles ausgeklammert, so rein philosophisch. Und er sagt, nein, Religion hat etwas mit dem Leben, mit dem Alltag zu tun. Dass ich jetzt da ein Opfer bringe, dass ich da ein Gebet spreche, dass ich da in einen Gottesdienst gehe, dass ich da einen Tempel baue, das ist auch Religion, Ausdruck von Religion. Ja, wenn wir uns das noch etwas weiter anschauen, dann gibt es einige Religionswissenschaftler, die sich Gedanken gemacht haben darüber. So ist einerseits Friedrich Heiler, der heute auch noch immer wieder zitiert wird. Er sagt nämlich, der Kern jeder Religion ist der Umgang mit dem Heiligen, so sagt er das. Das Heilige ist, wie wir das auch in der Bibel kennen, etwas, was ausgegrenzt ist aus unserem normalen Alltagsleben. Und da sagt er, das ist das verbindende Merkmal aller Religionen. Da gibt es etwas, was aus dem normalen Leben herausgehoben ist, was sich unterscheidet von den alltäglichen Behandlungen der Menschen. Und das führt zu einer Art Erschauern davor, oh, da gibt es etwas Größeres, als ich selbst bin, was anderes. Das wurde dann weitergeführt von Rudolf Otto, ein anderer Religionswissenschaftler. Er sagt nämlich, es gibt zwei Merkmale von Religion, die überall wiederzufinden seien. Er bezeichnet das einerseits als das Faszinosum. Er sagt, da gibt es faszinierende Dinge, die der Mensch sich nicht erklären kann. Zum Beispiel die Schöpfung. Da geht nun einer durch den schönen tropischen Urwald und sieht da die Schmetterlinge und die Vögel und die Blumen und so und denkt sich, ja, woher kommt denn das alles? Und er findet keine natürliche Erklärung dazu. Weil er noch nicht von der Evolutionstheorie gehört hat, natürlich. Da wird dann versucht, auch eine Antwort zu geben, eine religiöse Antwort eigentlich. Und dann sagt er, das ist faszinierend, da muss ein Gott dahinter stecken. Oder bis heute noch das Wundern über das Leben an sich. Das Leben, das es gibt. Die Ökosysteme, wie sie funktionieren. Faszinosum. Und das andere, was er sagt, ist das Tremendum, das Angstmachende. Da ist der Tod, das sind Krankheiten, das Ende des Lebens. Früher die Angst vor Gewitter, Blitz und Donner, die Naturgewalten. Das führt die Menschen auch dazu zu sagen, da muss eine größere Macht dahinter stecken, die ich selbst nicht in der Hand habe. Und so ein bisschen sagen uns ja auch zahlreiche Zeitgenossen, das sei tatsächlich der Grund, warum Menschen auch heutzutage noch an Gott glauben. Es gibt, wenn wir diese Eigenschaften ansehen, eine ganze Menge Punkte, wo wir sagen müssen, dass christlicher Glaube und Religion einander gleich, ganz ähnlich sind. Also wir können sagen, in mancher Hinsicht sind da natürlich Unterschiede. Aber wir können einmal darauf achten, es gibt ja eine ganze Menge Dinge, die sind gleich. Also im christlichen Glauben und auch im Hinduismus, Buddhismus, Islam. Was nämlich? Wo sind Parallelen zwischen Christentum und anderen Religionen? Zum Beispiel, ja. Erklär ruhig mal ein bisschen. Ja, also alle Religionen kennen Gebete. Die werden nicht immer auch von den Laien gesprochen. Vielfach werden die nur von den Verantwortlichen dafür gesprochen. Es gibt dann auch in den meisten Religionen vorformulierte Gebete, in den Heiligen Schriften, ja, verschiedenen Völker. Und viele Religionen kennen dann auch frei formulierte Gebete, also Gebete zur Kontaktaufnahme mit irgendetwas, was da nicht so ganz irdisch ist, das gibt es. Das ist ein, also Gebete. Was gibt es noch, was verbindet die Religion noch? Feste, ganz genau. Die meisten Religionen kennen Feste, wo bestimmte Taten der Götter gefeiert werden oder bestimmte heilsgeschichtliche Ereignisse, wo etwas irdisch passiert sein soll, Feste. Und da sehen wir, das ist gleich im Christentum und in anderen Religionen. Häufig sehen die sogar ganz ähnlich aus, diese Feste. In ihrem Ablauf. Ne? Das liegt einfach daran, weil Feiern ist etwas typisch Menschliches. Und was kann man da schon vieles tun? Ne? Also man isst und man trinkt und man zündet Kerzen an und man singt und so. Das ist alles dann recht parallel. Was noch? Feste. Ja, die meisten Religionen kennen Musik zur Verehrung der Götter. Was noch? Es ist noch eine ganze Menge Sachen, wo wir sagen können, da sind die doch ziemlich parallel. Ja. Die meisten, sage ich mal, einschränken, die meisten Religionen haben sakrale Gebäude, das heißt welche, die besonders zur Verehrung des Übernatürlichen der Götter gedacht sind. Es gibt so ein paar Naturkulte, die haben das dann nicht, die haben stattdessen dann heilige Bäume zum Beispiel oder heilige Pflanzen, da wo die Götter drin wohnen. Also auch Gegenstände, wo die besonders mit Göttern verbunden sind. Wenn wir das noch ein bisschen ergänzen, dann sagen wir nicht nur Gebäude, sondern auch heilige Gegenstände. Also zum Beispiel sehen wir das ja in der katholischen Kirche, sind das Altäre, sind das so Abendmahlskirche. Das gibt es genauso auch im Buddhismus, Hinduismus, Islam. Heilige Gegenstände. Was noch? Ja, auch das. Heilige Handlungen, die die Zuwendung Gottes vermitteln sollen. Das gibt es auch in fast allen Religionen. Und meistens gibt es dafür auch noch jemanden, der dafür zuständig ist. Nämlich? Ja, auch das ist ein Merkmal. Die meisten Religionen haben irgendwelche Hauptverantwortlichen, die das Verhältnis zu Gott vermitteln sollen. Das gibt es in der evangelischen Kirche, in der katholischen Kirche, in der orthodoxen Kirche, das gibt es im Islam, im Buddhismus, im Hinduismus, überall gibt es so eine Art Priester, die nennen sich natürlich unterschiedlich, aber hauptverantwortlich Religiöse, die das Verhältnis zu Gott vermitteln. Auch das ist gerade erst unser Punkt 6. Wenn ich das richtig gezählt habe. Ja. Die meisten Religionen gehen sicher davon aus, es gibt ein übernatürliches Wesen, das man verehrt. Das ist jetzt ein bisschen verschieden beschrieben, wie das aussieht. Manche glauben auch, dass es mehrere dieser Wesen gibt, aber dass es eine übernatürliche Instanz gibt, die unser Leben mitbestimmt. Das verbindet auch alle Religionen miteinander.
Ja, auch das Akzeptieren der Tatsache, dass man das irgendwie beweisen oder erklären oder.
Ja. Das ist weit verbreitet, wobei man sagen muss, dieser Gedanke ist eigentlich erst ein sehr neuzeitlicher Gedanke. In den meisten Regionen der Welt macht man sich darüber noch gar nicht so viel Gedanken, weil man wächst damit auf und es ist vollkommen natürlich, dass es diesen Gott gibt, das ist doch selbstverständlich. Diese Frage, dass es nicht beweisbar ist, taucht ja erst auf in der Auseinandersetzung mit dem Rationalismus und Atheismus, der dann sagt, hast du dafür Beweise? Vorher hat man die Frage nie gestellt. Im Mittelalter hätte ich einen Luther gefragt, ja, kannst du beweisen, dass es einen Gott gibt? Der hätte gesagt, ja, wie verrückt, wieso, auf was für eine Idee kommst du? Das ist doch klar, dass es einen Gott gibt. Wie kommst du überhaupt auf die Idee, dass es keinen gibt? Kannst du das denn beweisen? Das war selbstverständlich. Heute hat sich das etwas umgedreht, weil die meisten Menschen meinen, es sei doch sicher, dass es keinen gibt. Was sie natürlich auch nicht beweisen können. Aber sie gehen erstmal als Grundlage davon aus. Aber das stimmt, eben diese Frage stellt sich natürlich auch in anderen Religionen. Ja. Richtig, ja, das stimmt. Das ist auch ein gutes Argument, würde ich sagen, um Menschen zum Nachdenken zu bringen, ob es einen Gott gibt oder nicht. Aber zu sagen, die meisten Menschen sind immer davon ausgegangen. Und sie haben sich ja nicht gegenseitig beeinflusst. Da ist irgendein Stamm am Amazonas, der ist vollkommen selbstständig auf die Idee gekommen, dass es einen Gott gibt. Wieso? Ja, eben, wir wissen die Antwort aus der Bibel, weil Gott es in ihr Herz gelegt hat. Sie wissen das einfach. Und selbst solche Denker wie Descartes, vielleicht kennt ihr den, wichtiger Vordenker des Rationalismus, der hat noch gesagt, die Idee von Gott ist ein eingeborener Gedanke, sagte er. Also das heißt, der Mensch hat von Grund auf, von Geburt an, das Wissen, dass es einen Gott gibt. Ja, was verbindet die Religion noch? Oder haben wir schon eine ganze Menge Sachen, aber es gibt noch mehr. Ja, dass es auch eine feste Lehre, eine Dogmatik gibt. Auch, dass es eine Ethik gibt, das ist ja was Wichtiges. Nicht? Das wird ja heute sehr viel zitiert. Da wird gesagt, das Wichtige der Religion ist ja das, was sie lehrt, wie man sich verhalten soll. Also, dass man nicht stehlen soll. In den meisten Religionen gibt es die Regel, man soll nicht stehlen. Man soll nicht morden. Man soll nicht lügen. Das ist auch verbindend. Da gibt es ja solche Leute, wie die jetzt erst einmal einige Bücher vorstellen will, die sich mit Religion auseinandersetzen. Dazu muss ich sagen, dass die meisten Bücher, die es im deutschsprachigen Raum gibt, nicht von Christen verfasst wurden. Und das ist ein gewisses Problem, weil sie bestimmte Aspekte, gerade der Auseinandersetzung vom christlichen Standpunkt aus, nicht bieten. Das einzige Buch, was mir bekannt ist im deutschsprachigen Raum, das, was einen Überblick über die großen Religionen gibt, aus christlicher Sicht, mit bewusst auch christlicher Wertung und Auseinandersetzung dabei, ist dieses hier, das Handbuch Weltreligion. Hier eine ältere Auflage, gibt es auch eine neuere Auflage, war zwischenzeitlich auch mal vor 2-3 Jahren so als Sonderauflage in verschiedenen anderen Verlagen erhältlich. Das ist relativ gut bebildert, von Fachleuten geschrieben, systematisch aufgebaut. Das ist recht gut in diesem Zusammenhang. Bin jetzt nicht ganz informiert, ob es im Augenblick auch noch erhältlich ist. Es wird immer mal wieder überarbeitet. Das ist im Brockhaus Verlag und Brunnen Verlag. Also Brockhaus und Brunnen Verlag haben das zusammen herausgegeben. Das ist also recht brauchbar dazu und bietet, wie gesagt, einen Überblick über die meisten Religionen der Welt. Und wie ihr hier seht, auch eben schön ansprechend aufgemacht, so optisch, nicht? Kleinere Texte, dann hier mal Randtexte dabei, schöne übersichtliche Überschriften, illustriert, dann auch mit Grafiken dabei, die eben die Religion vorstellen. Das ist ganz brauchbar. Allerdings muss ich sagen, dass es einige Bücher gibt, die mehr Informationen über die Religion enthalten, die das auch noch systematischer und besser darbieten, aber von keinen Christen geschrieben wurden und dann diese geistliche Auseinandersetzung dabei fehlt. Ich werde gleich noch einige vorstellen, so beispielsweise dieses hier. Relativ neu oder besser gesagt ziemlich neu. Dieses ist herausgekommen im Jahr 1999, also diesem Jahr 3 Jahre alt. Das merkt man auch. Dieses Buch behandelt alle großen Religionen sehr anschaulich, sehr gut lesbar, mit Zitaten aus den Heiligen Schriften der entsprechenden Religion, auch mit Zitaten der jeweils Gläubigen dieser Religion heute, wie erlebt, ein Tao ist sein Glauben. Warum ist der Taoist? Da gibt es dann so eine Seite, wo dann solch ein Zeugnis einmal beschrieben wird. Das ist, finde ich, auch interessant, weil es uns vor Augen führt, wie ist die praktizierte Religiosität? Nicht nur, wie ist das in der Theorie, sondern wie leben die Menschen im Alltag? Dafür ist das eine große Hilfe. Hier ist hier, weil es eben in so einer Sonderauflage herausgekommen ist, hier schon zwischenzeitlich, ist verhältnismäßig günstig auf das Buch. 460 Seiten. Lässt sich relativ gut lesen, habe ich den Eindruck. Aber wie gesagt, es fehlt die geistlich-christliche Auseinandersetzung und man merkt, die Autorin ist selbst etwas buddhistisch-hinduistisch geprägt, sodass diese Religion des Fernen Ostens relativ gut wegkommen, Christentum, Islam, Judentum ein bisschen kritischer beurteilt wird. Also es ist ein bisschen eine Werbung auch für Buddhismus und Hinduismus, das muss man wissen. Die Frau hat auch jahrelang eben in Indien gelebt, hat da an der Universität gelehrt, ist also da relativ eng geistesverwandt damit. Das muss man wissen. Man darf also nicht schlichtweg alles glauben, was die Leute da schreiben, sondern man muss auch mal ein bisschen kritisch nachfragen. Aber wie gesagt, die meisten Informationen sind recht brauchbar hier drin. Also dieses Buch. Das hier ist Körnermann, oder wie heißt das nicht? Körnermann? Könemann. Könemann Verlag. Das ist so ein Verlag, der Sonderauflagen herausbringt. Muss man schauen. Aber das ist auch schon die erste Auflage, ist in diesem Verlag erschienen, ja. Könemann Verlag, Köln. Ich lasse die Bücher auch nachher hier liegen, dass jeder reinschauen kann, der das gerne möchte. Relativ brauchbar und gut habe ich auch dieses Buch empfunden. Habe früher mal mit meinen Schülern das als Arbeitsgrundlage genommen. Gerhard Bellinger, bekannter Religionswissenschaftler, Professor eben für Religionswissenschaft, Knauers großer Religionsführer. 670 Religionen, Kirchen und Kulte. Merken wir schon, dass die Religionen, die wir jetzt behandeln, sind bei weitem nicht alle. Auch die, die hier drin stehen, sind bei weitem nicht alle. Es gibt einige tausend verschiedene Religionen. Nur hilft uns das jetzt wenig, weil die meisten der Menschen diesen großen Religionen angehören. Das ist relativ brauchbar. Man muss allerdings einen gewissen Faible für Lexikonartikel haben. Denn der Mann schreibt relativ intensiv. Ich schätze das durchaus. Intensive Informationen, nicht so viel lala hin und her geredet, sondern da kommt er schnell zur Sache. Aber man muss das gewohnt sein. Sonst ist das nicht ganz so effektiv. Dafür hat man in relativ kurzem Raum, beispielsweise den Islam, auf 20 Seiten zusammengefasst, aber zuverlässige Informationen, viele auch Zusammenhänge in der Geschichte, in den Lehren, Fachworte, auch Zitate, die er mit einbringt, also relativ intensiv geschrieben. Auch Grafiken mit drin, Bilder mit drin, das ist also durchaus auch eine lohnende Investition dafür. Aber wie gesagt, nicht aus christlicher Sicht, und er berücksichtigt relativ wenig die neuesten Entwicklungen der letzten, sagen wir mal, 20 Jahre in den Religionen, der Praxis. Ihm geht es mehr um Religionsgeschichte, auch die dogmatischen Zusammenhänge der Religionen. Dafür relativ viele Religionen und relativ ausführlich. Gut, dann muss ich gerade mal schauen, welches ich als nächstes vorstelle. Dann gibt es solche Bücher wie dieses, Enzyklopädie der Religion, das ist ein Lexikon. Das ist besonders interessant, wenn du nach irgendwelchen Stichworten suchst. Meinetwegen, du hörst jetzt, da wird ein Mandala ausgemalt. Und jetzt möchtest du wissen, was ist ein Mandala? Da kannst du natürlich in solch einem Buch, wenn das nicht im Register steht, ziemlich lange suchen. Weil du musst erstmal wissen, zu welcher Religion gehört das. Und dann in der Religion, wo steht denn jetzt in dem ganzen Artikel oder in dem ganzen Buch etwas über Mandalas? Da ist solch ein Lexikon der Religion sinnvoller. Denn hier steht dann das Stichwort Mandala, muss ich einfach unter M aufschlagen, und dann steht da hinduistische Meditationspraxis so und so und so und so erklärt. Hier sind dann auch Stichworte wie Glück, Tod. Was sagen die verschiedenen Religionen über Tod? Das ist dann auch in der Hinsicht ganz interessant. Dieses hier, ich habe jetzt eine genommen, die relativ weit verbreitet ist und auch relativ günstig zu erhalten ist. Es gibt natürlich Lexika, die wesentlich ausführlicher und auch dann teurer sind. Wenn ich gleich dazu komme, dann möchte ich nämlich ein zweites vorschlagen, was von dem Umfang, von der Aktualität, Genauigkeit noch besser ist. Dieses hier, sagen wir, ist relativ gut zu lesen, auch wenn man da noch nicht so viel Ahnung davon hat. Wer das nun genau haben will und überhaupt das neueste Buch in diesem Zusammenhang überhaupt haben möchte, dem ist dieses zu empfehlen, das Oxford Lexikon der Weltreligion. Das ist das Neueste, was es in diesem Zusammenhang gibt, das Umfangreichste und auch Genaueste. Hier finden wir über jedes Detail, also wenn du irgendeinen ganz abgelegenen Namen von irgendeinem buddhistischen Priester aus dem 12. Jahrhundert suchst, dann wirst du den Namen hier drin auch finden. Also hier sind fast alle Sachen, die man so über Religion wissen will, sind hier drin enthalten. Das ist natürlich ein bisschen umfangreicher, das ganze Buch. Da sind wir hier so bei 1200 Seiten, aber es ist wirklich eine ganze Menge mit drin enthalten. Also alle möglichen Einzelheiten, was sehe ich hier zum Beispiel, was ist Sundo, der erste buddhistische Missionar in Korunjo, Korea. Sundo reiste mit einem Gesandten und so weiter und so weiter. Also interessante Sachen, die man sonst nie wüsste, die einen sonst vielleicht auch nicht interessieren, aber es sind auch viele Artikel natürlich über grundlegende Sachen der Religion drin. Dieses Buch ist herausgekommen in der ersten Auflage der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft in Darmstadt. Auch 1999 im Patmos Verlag, der Patmos Verlag, die erste Auflage, zweite Auflage, Wissenschaftliche Buchgesellschaft. Also hier relativ aktuell und gut brauchbar dafür. Wer einen etwas dünneren, aber ebenfalls aktuellen Band sucht, der stärker Schwerpunktthemen behandelt, also ausführlichere Artikel über die großen Religionen, die anderen Themen nur nebenbei, und auch des Englischen gut mächtig ist, dem würde ich dieses Buch empfehlen. The HarperCollins Dictionary of Religions. Englische Ausgabe, aber relativ zuverlässig, relativ umfangreich, auch verhältnismäßig gut lesbar nach meinem Ermessen. Das sind natürlich Sammelwerke, die jeweils von mehreren Autoren, dann eben Fachwissenschaftlern, herausgegeben wurden. Ja, das hier herausgegeben 1995, also auch noch verhältnismäßig neu. Gut, dann habe ich hier noch einen, in mehreren Auflagen bisher rausgekommen, Atlas der Weltreligion. Das ist eine besonders schöne Sache, weil hier drin grafisch anhand von Karten und Texten sehr eindrücklich die großen Religionen vorgestellt werden. Von den Herausgebern gibt es dann auch Schwerpunktartikel von denen der Praxis der Religion in den unterschiedlichen Teilen der Welt. Also wie ist der Islam beispielsweise hier in Zentralasien? Also dass nicht nur gesagt wird, Islam ist generell so, sondern auch die Unterschiede der Religionen stark gezeigt werden, wo sie regional verbreitet sind. Das ist ein Vorteil dieses Buches, was in den anderen nur am Rande oder nur wenn ich speziell danach suche, zu finden ist. Ja, dafür ist dieses also hier empfehlenswert. Atlas der Weltreligion. Könnt ihr auch gerne noch reinschauen. Dann gibt es Sammelwerke, die sich mit der Herausgabe der heiligen Texte der Religion beschäftigen. Ich habe hier jetzt in der älteren Ausgabe, steht genau das gleiche drin, in euren, Band mitgebracht von den Religionen, die wir nachher noch etwas besprechen wollen, nämlich hier beispielsweise den Buddhismus. Gustav Mensching, buddhistische Geisteswelt. Hier sind dann in erster Linie Texte abgedruckt aus den Religionen selbst. Denn die meisten von uns lesen kein Sanskrit, und dann ist es halt gut, wenn man eine Übersetzung hat und da reinschauen kann. Und dafür sind solche hier über Buddhismus, hier also dann muss ich nachher jemanden hier bitten, sich darum mal zu kümmern von dem Medienteam. Soll ich das Mikrofon aufsauchen? Jetzt geht's wieder. Okay. Also, das wie gesagt sind die Bücher, die die religiösen Texte sammeln, einen Überblick darüber geben, dass wir auch Originaldokumente an der Hand haben. Darüber hinaus gibt es dann Monographien, da werde ich nachher welche vorstellen, beispielsweise hier solch ein Buch, Der Hinduismus, eben ein Buch nur über den Hinduismus. Da gibt es auch im christlichen Bereich, das ist das, was ich sagen wollte, Bücher, insbesondere in der Auseinandersetzung mit Islam. Im christlichen Bereich gibt es wenige Auseinandersetzungen mit dem Buddhismus, über den Hinduismus fast gar keinen und über die anderen Religionen auch wenig. Im deutschsprachigen Raum, ich gehe jetzt vom deutschsprachigen Raum aus. Ja, das sind die Bücher. Hat jemand eine Frage dazu? Oder kennt vielleicht andere Bücher oder möchte noch einen speziellen Tipp haben? Ja, also ich werde die erste mal hier liegen lassen. Die meisten davon sind auch in der Bibliothek. Ja, ich habe jetzt zum Teil mein Exemplar genommen, aber die stehen dann auch in einem anderen Exemplar oben in der Bibliothek. Ja, also von daher kann man dann auch mal drin blättern, reinschauen. Entweder das dann mal zu Hause in der Bibliothek auszuleihen, in der Stadtbibliothek, falls die das hat, oder per Fernleihe bestellen, oder das andere auch mal, das eine oder andere mal bestellen. Wobei eben solche Sachen wie dieses Oxford-Lexikon, das kostet dann schon so 100 Mark herum, also 50 Euro, ist natürlich für den Inhalt sportbillig, aber das muss man sich überlegen vorher. Ich sage das, weil derjenige, der mit Fachliteratur zu tun hat, wird durchaus wissen, dass Fachbücher schon allein nur in einem Viertel dieses Umfangs häufig wesentlich mehr kosten. Ja. Manche der anderen, ich habe jetzt extra, also ich habe überwiegend Bücher herausgesucht, die auch relativ günstig zu haben sind, habe mich da nicht auf entlegene Fachliteratur gestürzt, die zu empfehlen, weil das ist dann erstmal zu teuer in der Anschaffung, auch manchmal nicht so allgemeinverständlich geschrieben. Ja, Fragen noch dazu? Ich habe den Eindruck, ihr seid nicht so fragefreundlich, nicht? Im Augenblick noch nicht. Oder vielleicht sind die Sachen auch alle geklärt, zumindest bis hierhin. Wenn nämlich das auf sich, also wenn das jetzt in Ordnung ist, dann wollen wir weitergehen, wollen uns in einer weiteren Runde kurz mit den alten Religionen beschäftigen. Alte Religionen meine ich insbesondere die, die uns im Abendland geprägt haben und die uns auch noch bis in die Gegenwart hinein prägen. Dazu gehört insbesondere die Religion Ägyptens, die Religion der Römer und der Griechen und natürlich auch der Kelten und Germanen. Das merken wir, das ist schon eine ganze Menge. Aber wir müssen sagen, dass diese Religionen haben ihre Spuren hinterlassen in den Bräuchen unserer Zeit haben auch die Spuren hinterlassen in den Namen, die wir gebrauchen für Gegenstände, für Wochentage, für religiöse Zusammenhänge. Und auch manche Formulierungen, die wir heute kennen, sind aus diesen Religionen entnommen. Deshalb gibt es auch eine gewisse Faszination. Seit der Zeit des Humanismus, das heißt in der Zeit nach Luther, da hatte man ganz neu die alten Religionen entdeckt. Man sprach ja auch von der Renaissance. Und Renaissance meint ja Wiedergeburt. Und hier meint man Wiedergeburt der Antike. Das heißt, noch vor 100 Jahren gehörte die Kenntnis des klassischen Altertums zu den Grundlagen des schulischen Wissens überhaupt. Es war doch ganz klar, dass man die Sagen des griechischen Altertums gekannt hat, gewusst hat. Dass man sich mit den Lehren dieser Götter ausgekannt hat. Das ist heute nicht mehr so stark verbreitet. Es gab am Ende des letzten Jahrhunderts so einen Höhepunkt dieser Gelehrsamkeit, der sich ausdrückte in Pauli Wissowas Realenzyklopädie der klassischen Altertumswissenschaften. Ein Werk von etwa 60 Bänden, von jeweils etwa 600, 800 Seiten, wo dann praktisch alles über die griechische und römische Antike drin stand. Das war in. Man versuchte, die Namen danach zu geben, man lernte Latein in den humanistischen Gymnasien und vielleicht noch Griechisch, man wollte zurück zur Antike. Man hatte deshalb auch diese ganzen Sachen ausgebuddelt. Ja, nicht? Im Mittelalter interessierte einen doch kaum jemanden da die alten römischen Säulen in Rom. Die hat man gebraucht, um da neue Kirchen daraus zu bauen. Aber in der Renaissance plötzlich, oh, wie wichtig sind diese Sachen. Das ist doch die Wurzeln, auf die wir uns stützen. Nicht mehr das Christentum, sondern die heidnische Antike. Und seit dieser Zeit gilt das besonders viel. Das ist Aufmerksamkeit, hat das erregt. In den Museen, in der Bildung, in der Kunst, in der Literatur und so weiter. Und so hat es mich gar nicht gewundert, in meinem Studiengang der vergleichenden Religionswissenschaft wurden dann auch Vorlesungen angeboten, die ich natürlich besucht habe, über Ägypten, über Rom, über Griechenland. Und das waren die, wo am meisten Gasthörer gekommen waren. Also das heißt Leute, die gar nicht studiert haben, sondern die einfach bloß mal darüber was hören wollten. Das war auf Interesse gestoßen. Und tatsächlich, viele unserer Vorstellungen sind da ja begründet. Wenn wir sehen, unsere Mathematik, viele unserer Fremdworte sind aus dem Griechischen, aus dem Lateinischen übernommen. Dann merken wir, da sind Dinge, die auch ihre Wurzeln in dieser frühen Zeit haben. Die ägyptische Religion ist eine Religion, die stark auf das Jenseits ausgerichtet ist, die von vielen Religionswissenschaftlern dann sogar als Ursprung der jüdischen Religion angesehen wurde, weil es zu einer bestimmten Zeit einen Monotheismus gegeben hat. Und zwar zum Beispiel unter Echnaton. Da wurde nämlich nur Aton, nur die Sonne, als einzige wahre Gottheit verehrt. Und da hat man gesagt, dass dieser Monotheismus, also diese Einreligion, dass man an einen Gott glaubt, das sei das Vorbild für die Juden gewesen. Die Juden hätten das nur abgeschrieben. Zwischenzeitlich weiß man natürlich, dass das lange nicht so stimmt und vollkommen vereinfacht ist. Und die Ägypter haben das ja später auch wieder aufgegeben, diese Idee. Aber das findet man da und dort noch in theologischer Literatur. Die Ägypter hatten eine ganze Menge Mythologie gehabt. Natürlich, wie sind die Götter miteinander umgegangen? Was haben die gemacht? Besonders wird uns in Erinnerung sein, dass die meisten der Gottheiten, die abgebildet sind in Ägypten, da fällt uns ja was dran auf. Was nämlich? Also in der ja, genau. Also, das sind Mischwesen, ne? Also, das heißt, meistens der Kopf, ein Tierkopf, und der Leib ist ein Menschenleib. Warum machen die denn sowas? Haben die Köpfe verwechselt bei dem Steinmetzler? Na, wahrscheinlich nicht, nicht? Das war jetzt provokativ gesagt. Warum? Ja? Mit welchem Ziel wohl? Also manchmal gebrauchen wir das heute ja auch. Wir sagen zum Beispiel, stark wie ein Löwe. Ne? Und genau das sollte da zum Ausdruck gebracht werden. Die typischen Charaktereigenschaften, die man einem Tier zuschrieb, die waren auch Charaktereigenschaften des entsprechenden Gottes. Und insofern hat man die miteinander verbunden. Man hat gesagt, dieser Gott hat die Macht, hat die Kraft, hat die Fähigkeit dieses Tieres und hat ihn deshalb mit einem Tierkopf dargestellt. Nicht alle Götter wurden mit Tierköpfen dargestellt, auch in Ägypten, eben nur diejenigen, wo man eine besondere Verbindung versuchte herzustellen. Und da gab es ja kuhköpfige, Da gab es Falken, Köpfige, das war der Horus beispielsweise. Dann gab es Elefanten, Köpfige, Krokodil, Köpfige Götter, also verschiedene Arten von Göttern eben dabei. Ah ja, in dem Zusammenhang habe ich hier auch eine Folie, falls jemand das noch nicht mal gesehen hat, dann kann ich das gerade mal auflegen. Jetzt besser? Na, da scheint wirklich ein Wackelkontakt zu sein. Also, hier da haben wir einige dieser Götter. Hier unten haben wir dann auch den Pharao. Der Pharao sitzt hier auf dem Schoß eines dieser Götter. Hier in der Mitte haben wir die Sonne. Das ist eben Aton, nach der auch manche der Götter und manche der Pharaonen benannt worden sind. Und das, was man hier nicht ganz deutlich erkennen kann, sind diese Strahlen, die von der Sonne ausgehen, die haben am Ende so eine also Hände. Und das soll heißen, dass die eben das Leben vermitteln. Also man ging in Ägypten davon aus, das Leben kommt von der Sonne und die Sonne ist tatsächlich eine Person. Und der Pharao hier eben auf dem Schoß eines der Götter, der ist ein Kind der Sonne, also ein Nachkomme der Sonne. Und sonst sehen wir hier eben zahlreiche der anderen Götter, die ja die Tempel immer wieder verzieren und illustrieren. Hier haben wir auch noch mal so ein weiteres Bild aus einem anderen Tempel. Hier wird die Reise der Götter dargestellt auf dem Himmelsgewölbe. Also hier haben wir eben einen Gott, der sich hier rüber beugt, das ist Nut. Das ist eben das Himmelsgewölbe, dahinter ist die Welt der Götter und die Götter fahren in der Himmelsbarke, so nennt man dieses Schiff, ein typisches Nilschiff, eben über das Himmelsgewölbe herüber und in den großen Zyklen von Frühling, Sommer, Herbst und Winter spiegeln sich auch die mythologischen Erzählungen immer wieder. Hier unten ist eben das Meer, ebenfalls ein Gott wird als Gott verehrt und in der Mitte ist eben dann Ägypten mit den verschiedenen Gottheiten, hier wie gesagt wieder Horus, hier ist dann der Pharao, der ist ja auch abgebildet mit zahlreichen solcher Kreuze. Hier hat er ein Kreuz hängen, hier hat er ein Kreuz hängen, da oben ist ein Kreuz, hier ist noch so ein Kreuz. Diese Kreuze nennt man Henkelkreuze, einfach deshalb, weil das obere, also das die obere Teil ist eine runde Schlaufe, ein Henkel. Das wird heutzutage auch vielfach benutzt als Modeartikel. Dieses Henkelkreuz ist ein Symbol für das Leben, das die Göttin Maat gibt. Also das ist ein religiöses Symbol. Wir könnten sagen, so eine Art Amulett, das man trägt. Was uns natürlich bedenklich stimmen sollte, das nicht zu leichtfertig uns umzuhängen. Denn das hat tatsächlich diese religiöse Symbolwirkung für denjenigen, der es kennt. Darüber hinaus auch dieses sehende, dieses allesehende Horusauge, das ist dieses hier, das ist ebenfalls, also das ist jetzt so eine Großaufnahme auf diesen, wurde aber häufig auch vollkommen verselbstständigt, also das ist das alles sehende Horusauge. Auch das wird heutzutage manches Mal als Modeartikel vermarktet. Also hier die Götterdarstellungen. Diese Barke ist auch insofern interessant, man ging davon aus, nachdem ein Mensch stirbt, muss er in dieser Barke in das Jenseits hinüberfahren. Wobei die Ägypter hatten die Vorstellung davon, dass es mehrere verschiedene Seelen gibt des Menschen, und zwar insbesondere drei, und die Seelen bleiben zum Teil auch in dem Körper drin des Menschen. Es gab da die Seele Ka, das ist, die ist dann auch in den Statuen enthalten. Also die Ägypter gingen davon aus, wenn ich eine Statue eines Gottes habe, darin ist ein Teil seiner Seele enthalten. Deshalb war es auch üblich, dass ein Pharao, der wütend auf seinen Vater oder seinen Vorgänger war, der ließ dann alle Statuen seines Vorgängers zerstören und ließ dann alle Namen ausmeißeln aus den Monumenten und seinen eigenen möglicherweise eintragen. Weil davon, er ging davon aus, dass er damit auch die Seele seines Vorgängers schaden könnte oder sogar auslöschen könnte dabei. Das ist ja auch die Idee der Mumifizierung, des Baus der großen Grabanlagen, weil man davon ausging, dass ein Teil des Menschen bleibt in diesem Körper zurück. Deshalb muss man ihn mumifizieren. Also nach, ja? Beides. Ja. Also er wurde als Gott regelrecht verehrt. Also man ging davon aus, dass er eine übernatürliche Abkunft hat. Man wusste natürlich um irdische Geburt, aber man ging davon aus, dass das ganze Geschlecht der Pharaonen auf die Götter zurückgeht. Und deshalb wurde er dann auch Sohn des Aton beispielsweise benannt. Also Sohn des dieses Gottes. Oder manche hatten auch andere Gottheiten als ihre Paten ausgesucht. Aber die meisten hatten die Sonne als höchste Gottheit. Also sie wurden direkt als Götter verehrt. So war es auch klar, dass ein normaler Mensch durfte sie nicht mal anschauen, weil sie eben Götter sind. Nicht? Das ist quasi ein besonders hochzeremoniell dabei. Ja, dann gibt es die Seele Ba. Die Seele des Menschen, die hinterher wieder in den Körper einfährt, der Atem, also herausfährt, der lebensspendenden Kraft im alten Ägypten. In einem Ritual wurde Ba in den Mund der Mumie zurückgeblasen, um das Weiterleben der Toten zu sichern. Also ein Teil bleibt in den Gegenständen, in den Figuren drin, ein Teil verschwindet durch den Mund, war die Idee, und jetzt muss ein Priester hinterherkommen und bei der und die Mumie wieder beleben und dann den Atem wieder hineinblasen. Und jetzt können wir ja sagen, naja, das ist ja alles ziemlich irdisch, ist es auch, aber der dritte Teil der Seele, nämlich die Ach, also wir haben Ka, Ba und Ach, die dritte Seele, das ist die Astralseele, die rein geistige Seele, die geht nach dem Tod zurück in das Reich der Götter und wird da von dem Gott Maat im Jenseits gerichtet. Es gibt ein Totengericht, es sind verschiedene, die daran beteiligt sind. So eine Art Oberrichter ist der Osiris und Maat ist die Göttin der Gerechtigkeit, der Weisheit. Die wird meistens dargestellt in einer Feder. Also so eine Feder, hier, da haben wir sie auch hier, das da. Das ist so, soll eine Feder darstellen. Und diese Feder ist Zeichen der Weisheit. Es gibt auch so Weisheitssprüche, ähnlich wie die Sprüche bei uns in der Bibel, die dann darstellen, so und so muss man sich verhalten, wenn man nach den Vorstellungen von Maat leben will. Und danach wird diese Seele Ach gerichtet und kommt dann entweder in eine ewige Herrlichkeit oder wird eben verbrannt, wird zerstört. Und jetzt merken wir, hier ist das eine ganz seltsame Auffassung, nämlich es gibt drei verschiedene Seelen, die auch unabhängig voneinander weiter existieren nach dem Tod des Lebewesens. Es gab dann bedeutende Orte, uns sind ja bekannt, beispielsweise die Tempel von Karnak. Es gab dann die Orte Memphis, Theben, wo wichtige Gottheiten verehrt worden sind. Als wichtige Gottheiten sind insbesondere Ptah zu nennen, der Hauptgott vom alten Memphis. Der wurde später auch mit anderen Göttern verschmolzen, so zum Beispiel mit Osiris. Osiris ist ein Vegetationsgott, also für Frühling, Sommer, Herbst und Winter, für den Ackerbau zuständig. Später einer der höchsten Götter überhaupt, auch für das Totengericht dann zuständig. Er lebte ursprünglich auf der Erde als König und wurde von seinem neidischen Bruder Seth getötet, so die Mythologie. Er wurde dann zerstückelt und seine Frau Isis, die suchte nun seinen Körperteile wieder zusammen und machte ihn wieder lebendig. Als Symbol des Todes und der Auferstehung wurde Osiris so auch der Herr des Lebens nach dem Tod. Und das wird eben hier auch mit dargestellt, dass eben Isis auf der Suche nach Osiris ist. Also sie fährt überall auf dem Nil herum und da wird dann gesagt, während Osiris zerstückelt ist, da ist dann Winter, da ist die Vegetation kaputt und dann, wenn Isis den Osiris wieder gefunden hat und wieder zusammengesteckt hat, dann ist wieder Frühling, dann kann er wieder leben und dann kommen wieder die Pflanzen heraus. Das war so die Vorstellung. Da merken wir natürlich, wenn uns Religionswissenschaftler heute sagen, dass der christliche Glaube oder der jüdische Glaube von den Ägyptern Babylonien beeinflusst ist, dann merken wir, das ist ja ein himmelweiter Unterschied. Ne? Also wenn wir biblische Berichte lesen oder diese Mythen von Osiris, Isis und Osiris, dann müssen wir sagen, das ist doch was ganz anderes. Ist es auch, mit den Babyloniern ist das genau dasselbe. Re ist ebenfalls ein Sonnengott, der später mit Aton verbunden wird, ja unter Echnaton, also Echaton, ist das hier der Aton mit drin, der Sohn der Sonne. Da wird es sogar zur einheitlichen Gottheit, zu einer Art Monotheismus. Es gibt dann noch Amun, der König der Götter, Schutzherr der Pharaonen weitgehend, Amun-Re, Re, die Sonne, also dieser Gott wird hinterher verbunden mit Aton und mit Re, zu einer einheitlichen Gottheit. Wir müssen ja sagen, die ägyptische Religion ist ja eine, die sich innerhalb von 4.000, 5.000 Jahren entwickelt und da sind natürlich die Gottheiten, die verändern sich auch mal. Also deshalb gibt es in den verschiedenen frühen, späten, mittleren Reichen unterschiedliche Gottheiten, die hier verehrt worden sind. Gut. Totenkult, das kennt ihr ja, man hat die Leute einbalsamiert, um da die Lebenskraft zu erhalten. Übrigens auch noch etwas, was heute in der Mode, in der Kunst immer wieder auftaucht, sind solche Mistkäfer, nicht? Also die man als Anhänger und so etwas kaufen kann. Das ist der Scarabeus, der Mistkäfer, das ist das Zeichen des Lebens. Man geht nämlich davon aus, dass der auch aus dem Tod, also aus dem Dreck, Leben schaffen könne und hat ihn deshalb verehrt. Das war damals ein Schmuckstück, hat man bis heute ebenfalls. Ja. Ich möchte das einfach einmal dabei beruhen lassen, um zu zeigen, da gibt es Unterschiede zu dem jüdischen Glauben des Alten Testaments und gewisse Einflüsse, die später auch noch in anderen Religionen aufgenommen werden. Wir wissen zum Beispiel, dass zur Zeit des Neuen Testaments gab es ein Isis- und Osiris-Mysterien. Also dass Leute auch im Römischen Reich das die verehrt haben. Und manche Leute führen ja auch die Isis eben als Muttergottheit, als Vorläufer von Maria an. Weil es tatsächlich Darstellungen gibt, wo eben Isis ihr Kind auf dem Arm hält und da ja auch als Muttergottheit verehrt wird. Also es gibt bestimmte Parallelen dazu. Ja, das stimmt. Das finden wir häufiger. Wird das vorgetragen, man nennt das die religionsgeschichtliche Schule in der Theologie. Die hatte versucht, alle Berichte der Bibel zurückzuführen auf parallele Berichte in den umliegenden Religionen. Das heißt, vom Ägypten, von den Babyloniern, von den Assyrern, von den Römern, von den Griechen. Und tatsächlich gibt es in vager Anlehnung gewisse ähnliche Formulierungen, in mancher Hinsicht. Nur sollten wir uns dazu nicht zu schnell ins Boxhorn jagen lassen. Manche der Dinge, die sind einfach menschlich. Die sind gar nicht auseinander entstanden. Das ist ja erstmal eine Theorie, dass man sagt, das ist auseinander entstanden. Sondern die sind vollkommen menschlich. Also, dass in einer Religion auch eine weibliche Gottheit verehrt wird, das ist doch relativ normal, relativ wahrscheinlich. Auch Religionen, die gar nichts miteinander zu tun haben, nachweislich haben weibliche Gottheiten. Nehmen wir beispielsweise, keiner käme auf die Idee zu sagen, das Christentum sei beeinflusst worden vom Hinduismus, weil die ja viel zu weit auseinander lagen. Im Hinduismus gibt es auch weibliche Gottheiten. Das ist doch relativ klar. Wenn man die meisten Religionen machen die Götter ähnlich wie die Menschen, nur etwas mit besonderen Eigenschaften, nicht? Also ewig und mächtig und so, aber sonst sehen sie fast wie Menschen. Werden ja auch wie Menschen abgebildet häufig und beschrieben. Und das ist doch klar, bei Menschen gibt es Mann und Frau, warum soll es nicht auch bei Göttern Frauen geben? Darüber hinaus dieser Aspekt der Mütterlichkeit, der Geburt, dass da Leben durch entsteht. Das ist doch relativ naheliegend, dass dann in einer Religion auch eine Frau als Gott verehrt wird. Oder als Mutter eines Gottes. Das ist also so weit verbreitet, da würde ich sagen, hier die Ähnlichkeit in dem Phänomen ist viel wahrscheinlicher der Ursprung, als dass man sagt, die Christen hätten das nun aufgenommen. Ja. Ja. Ja, okay. Also hier würde ich sagen, einerseits ist auch das etwas durchaus natürlich Erklärbares. Ein Gott ist ja was Übernatürliches. Der steht ja normalerweise nicht durch eine normale Geburt. Und wie will man jetzt, wenn ein Gott hier auf der Erde erscheint, das besser ausdrücken, als wenn man sagt, naja, der ist jetzt nicht normal gezeugt worden, sondern der ist irgendwie von einem Gott gezeugt worden. Also das wäre eine natürliche Erklärung. Ich denke, wir können als Christen auch noch eine weitere geistliche haben. Nämlich, dass Gott ja in die Menschen hinein ein Wissen von seiner Offenbarung gelegt hat. Und das drückt sich auch in anderen Religionen aus. Denn die Menschen wussten ja schon zur Zeit des Alten Testaments oder schon zur Zeit Noahs von Gottes Offenbarung. Und Noah hatte mit Gott gesprochen, alle Menschen sind auf Noah zurückzuführen. Ein gewisses Wissen von den Offenbarungen Gottes ist natürlich auch in anderen Religionen enthalten, nur verfälscht. So wissen wir zum Beispiel, dass fast alle Religionen der Welt berichten über eine Sintflut. Ganz klar. Das hängt aber nicht damit zusammen, dass eben die, meinetwegen, die das Alte Testament geschrieben haben, das abgeschrieben haben von den Azteken oder so. Erstmal waren die Azteken viel später und zweitens waren die regional so weit auseinander, dass die gar nicht miteinander sprechen konnten. Aber woher kommt das? Nun, ganz klar, weil in der Überlieferung der Menschheit hat sich diese Erinnerung daran, dass es einmal diese Sinfugat überliefert, und die wurde dann in manchen anderen Religionen aber ziemlich verfälscht und verändert. Und ich denke, auch so ist dieses Wissen davon, dass Gott einmal durch eine Jungfrau seinen Sohn schicken wird, war im Denken der Menschen verankert und wurde dann in ihrer Religion verschiedenartig ausgedrückt. Also ich glaube so, wir müssen vielmehr sagen, die gemeinsame Wurzel ist nicht, dass die Juden es abgeschrieben haben von den Römern, sondern dass eben beide dieselbe Wurzel der göttlichen Offenbarung haben, nur dass wir in der Bibel die zuverlässige Überlieferung haben und dass wir in den anderen Religionen eine veränderte, auf die jeweilige Religion abgestimmte haben. Also ich denke, das ist die wahrscheinlichere Lösung dabei. Aber wie gesagt, bei den Muttergottheiten, auch bei manchen anderen, es hängt einfach mit der Phänomenologie zusammen, mit den Erscheinungen. Also ich könnte zum Beispiel sagen, ja, bestimmt haben die Juden das auch abgeschaut von den Buddhisten, dass man beten kann. Also ganz plump, nicht? Ja, da muss man sagen, ja, Gott dann spricht, das ist doch ziemlich natürlich, dafür muss man das doch nicht abgucken. Oder dann sage ich ja, ja, bestimmt, ihren Bau von den Kathedralen, den haben sie abgeschaut von den Taoisten oder so, weil die auch Tempel bauen. Dann müssen wir auch wieder sagen, dafür braucht man nichts abzuschauen, auf die Idee kann man auch selbst kommen. Ja? Hallo? Gleich. Ja. Okay. Also von daher sind da gewisse Parallelen, die sind einfach, die liegen darin, es gibt da nicht so viele Varianten. Oder dann wird gesagt, ja, dass Wasser in vielen Religionen eine heilige Bedeutung hat. Das stimmt. Aber ist das nicht selbstverständlich? Bei den Hindus hat das, bei den Buddhisten hat das. Warum denn? Warum hat Wasser in vielen Religionen eine heilige Bedeutung? Ja, Wasser ist etwas Lebensnotwendiges. Das ist ja sprichwörtlich Wasser und Brot, nicht? Also nicht nur für Gefängnis, aber das ist das Grundlegende, was wir als Nahrung benötigen. Und deshalb das Wasser überall. Man wusste, Wasser gibt das Leben, Wasser vertrocknet alles. Das ist vollkommen klar. Und dass man dem dann auch eine religiöse Bedeutung gibt, das ist relativ naheliegend. Und so ist es fast anregend. Oder dass man sagt, wenn man Reinigung feiern will, also Gott reinigt einen Menschen in irgendeiner Religion, hat man auch Wasser genommen. Warum? Weil die meisten Menschen sich auf der Welt mit Wasser waschen. Ja, das gibt es ja am meisten, das eignet sich auch gut dafür, um sich Hände zu waschen, um sich sauber zu machen. Deshalb nimmt man das dann auch im religiösen Bereich. Sagt dann also, so ist das. Also, dass dieser Vergleich genommen wird, das ist relativ naheliegend. Oder beim Brot. Natürlich gibt es in römischen Mysterienkulten auch Brot, das man gegessen hat. Aber auch das ist naheliegend. Deshalb wählt Jesus es ja auch, weil es so naheliegend ist. Und deshalb benutzen andere Religionen das auch. Das Wichtige ist ja nicht das Symbol, sondern ist das, was wir da hinein interpretieren. Also, wofür das Symbol steht. Genauso beim Gebet. Das Wichtige ist ja nicht, dass ich bete, sondern zu wem ich bete, ist das Entscheidende. Und so müssen wir auch sagen, dass es rein äußerlich Ähnlichkeiten gibt, sollte uns nicht verwirren. Das Wichtige ist, was drücke ich damit aus? Deshalb auch, beten ist nicht das Wichtige, sondern zu wem ich bete. Dass ich einen Gott habe, ist nicht das Wesentliche. Auch andere Religionen haben einen Gott, sondern der Gott ist. Man ist ja auch ganz selbstverständlich. Ich würde ja sagen, ihr alle, wenn ihr verheiratet seid, habt einen Ehepartner. Also ist ja alles das Gleiche. Aber das Entscheidende ist ja, wen ihr als Ehepartner habt. Ich würde ja nicht sagen, also tausche ich einfach aus, so, nicht? Das ist ja dasselbe, ist ja auch ein Ehepartner und so. Oder ihr könnt sagen, ihr habt jetzt nur geheiratet, weil ihr jetzt abgeschaut habt von anderen, die auch geheiratet haben. Das ist auch nicht, ich meine, natürlich haben die anderen das, aber das ist einfach im Menschen drinnen liegend. Ja, man ist irgendwie zueinander hingezogen, findet plötzlich eine Frau sympathisch oder einen Mann sympathisch. Ich meine, als Frau dann nicht, dass wir hier dann so falsche Vermischungen vorantreiben. Findet man sympathisch und will miteinander leben und das steckt einfach im Menschen drin. Das muss man nicht abgucken. Das kommt einfach so. Und so gibt es auch in vielen Religionen Parallelen, die liegen einfach im Menschsein und in den begrenzten Möglichkeiten unserer Welt. Und wie gesagt, wenn man nun eine historische Abhängigkeit konstruieren will, also sagen will, die Christen haben das abgeschaut, dann genügt es nicht, indem man einfach nur sagt, die anderen Religionen machen das ja auch, sondern dann müsste man irgendeinen Text präsentieren können, der nun zeigt, dass die Christen das getan haben, und den gibt es nicht. Man kann einfach feststellen, da gibt es das und da gibt es das. Jetzt könnte man erstmal sagen, die haben unabhängig voneinander das entwickelt. Das ist eine Möglichkeit. Jetzt könnte man sagen, die Christen haben das von den Römern abgeschaut. Man könnte aber auch umgekehrt sagen, die Römer haben das beispielsweise aus dem Alten Testament abgeschaut. Aber was von den dreien stimmt, das können diese Leute nicht belegen, weil es gibt keine historischen Dokumente dafür. Das sind einfach Spekulationen. Aber weil die Leute nicht daran glauben, dass es eine Offenbarung von Gott gibt, Deshalb meinen sie, das muss irgendwie einen innerweltlichen Ursprung haben. Und der ist naheliegend bei irgendwelchen anderen Religionen. Wir werden möglicherweise noch, wenn wir die Zeit dazu haben, auch mal Vergleiche heranziehen. Beispielsweise im Alten Testament, da wird das ja von der Sintflut gemacht und von der Schöpfung, das sei nun auf Babylon und Sumerien und so. Falls euch das interessiert, lese ich euch mal aus dem Gilgamesch-Epos einige Sachen vor. Das ist eben das Dokument, auf das ich das berufen soll. Und ihr werdet sehr schnell merken, dass die Himmel weit voneinander entfernt sind. Da wird dann sehr schnell gesagt, auch in der Schule, den Schülern, die sind ganz ähnlich. Und dann lest ihr die und ihr merkt, die sind ziemlich verschieden. Und dann merken wir auch, was das Besondere eigentlich in der Bibel ist, wenn wir mal genau hinschauen. Wir sollten nicht zu leichtfertig glauben den Leuten, wenn sie uns sagen, ja, das ist auseinanderentwickelt worden. Ja. Okay, ich werde noch einen kurzen Einblick geben, so ein paar Minuten, etwas über die, ja? Ja, also sie ist eingegangen im 5., 6. Jahrhundert, insbesondere unter dem Einfluss der Christen, also der christlichen Missionierung. Die ist ja schon im 1. Jahrhundert hat sie begonnen, wurde dann nach der Machtergreifung von Konstantin dem Großen noch weiter eingeschränkt. Konstantin der Große, wissen Sie ja, 312 nach Christus. Schließlich wurden dann am Ende des 4. Jahrhunderts, Anfang des 5. Jahrhunderts, wurden einige der Religionen verboten. Es sind immer weniger Leute hingegangen und schließlich in späterer Zeit sind sie ganz eingegangen. Also so eine sukzessive Abnahme dabei hat schon eingesetzt zur Zeit des Judentums, also um Christus herum, aber hat einen sehr großen Schritt weitergemacht, Konstantin der Große, 300 herum, 400 herum, erste Verbote, 500, 600 herum, dann vollkommen verschwunden. Ja, es wurde dann auch nochmal verschärft unter den Muslimen, die dann ja nach Ägypten gekommen sind im 7. Jahrhundert, denn die haben ja jeglichen Götzendienst, und bei solchen sahen sie die alten ägyptischen Religionen an, verboten. Und so wie dann die Taliban dort in Afghanistan die alten Buddha-Statuen zerschossen haben, so haben dann zahlreiche Muslime damals auch heidnische Göttertempel zerstört, weil sie das eben als Götzendienst ansahen. Also da wurde das nochmal verschärft. Ja. So Überbleibsel sind dann erhalten geblieben im Römischen Reich, zum Teil auch in einigen Sekten des Mittelalters, so christlichen Sekten in Anführungsstrichen, die haben dann zum Teil auch noch so Gedankengut aufgegriffen aus den ägyptischen Religionen. Das hat sich in Rom insbesondere verbreitet durch die ägyptischen Mysterienkulte. Mysterienkulte waren Geheimreligionen, die Einweihungsriten kannten, die niemand von außen kennen sollte. Und das Ziel war, sich mit einem Gott zu vereinen. Also nicht nur den zu verehren wie in Ägypten, sondern ein Kind dieses Gottes zu werden, sich mit ihm zu vereinen. Und da hatte man besonders diesen Isis- und Osiris-Mythos aufgenommen und hat eben gesagt, dass jetzt also ein Anhänger dieser Religion müsse nun eins werden mit Osiris, also schon hier auf der Erde. Und da gab es bestimmte Kulte, man hatte zusammen etwas gegessen, hatte einige magische Riten kennengelernt und dann war man eins mit Osiris. Es gab auch ähnliche andere Kulte von römischer Religiosität als Herkunft, aber so dieser Isis- und Osiris-Kult war im Neuen Testament, also zur Zeit des Neuen Testaments, im Römischen Reich weit verbreitet. Ja. Ich habe das jetzt versäumt. Sind Fragen zu den Ägyptern? Ka, Ba und Ach, ja. Ja. Okay, also damit ich hier nichts Falsches sage, also Ka. Ka ist die schöpferische Seele der Götter, also das Göttliche im Menschen, das auch vorhanden ist in den Statuen und Bildern und auch im Leichnam. Also eine Art göttliche Kraft, die in den Wesen vorhanden ist. Sie können dann hinterher auch eine positive oder negative Funktion für die lebenden Menschen haben, so eine Art Schutzgeist. Also wenn ich jetzt die Götter verehre, dann verehre ich nicht nur, das war für die Römer klar, diese Sandstein, sondern ich verehre die Seele, diese göttliche Kraft, die in dem Sandstein drin ist. Also für die war das klar, nicht nur materialistisch, da ist ein Gegenstand, sondern dieser Gegenstand ist beseelt von dieser Seele. Und der kann mir jetzt etwas Gutes tun oder etwas Böses tun. Der normale Mensch hatte ja keine Figuren, die er dargestellt hat, dann war das nur im Leichnam, aber die Götter hatten ja eifrig neben den Gottheiten auch ihre eigenen Statuen aufgebaut und die sollten auch verehrt werden. Und damit müssen wir sehen, mit diesen Dingen haben die Leute im Alten Testament zu tun gehabt. Nicht? Während der Gefangenschaft in Ägypten und natürlich auch im kulturellen Austausch von Israel und Ägypten immer wieder. Und die kannten das. Das waren die Diskussionen, die es damals gegeben hat auch im Alten Testament. Okay, dann eben wie gesagt ein paar Schlaglichter erst einmal für die griechische Religion. Wir werden die nach der Pause dann noch etwas beleuchten. Die Griechen waren etwas anders. Bei den Griechen waren die Götter nicht so weit entfernt vom Menschen. Sie gingen auch nicht so sehr davon aus, dass ein einzelner König, zumindest kein lebender König, mit den Göttern verwandt ist. Es gab dann in der griechischen Antike, gab es so Halbgötter, die dann aus der Mischung von Menschen und Göttern entstanden sind. Die Götter waren vielmehr